Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe.
Die Offenbarung geht es weiter und weiß jetzt nicht, ob von euch jemand sich die letzte Predigt angehört hat, die im Internet steht vom letzten Sonntag. Wo ist erst heute drin, weiß ich jetzt gar nicht genau. Die fehlt sonst eigentlich vor dieser Predigt. Die müsste man dann noch nachhören. Lade ich ein, das dann im Internet noch zu tun. Ein bisschen darauf eingehen werde ich. Nochmal zur Erinnerung. Johannes bekommt einen Einblick in die Zukunft. Jesus zeigt ihm, was geschehen wird. Das, was Hartmut in der Einleitung so schön gesagt hat, die einen gehen zum Wahrsager und versuchen sich irgendeine Wahrheit über die Zukunft sagen zu lassen, zahlen dafür noch. Gut, sie kriegen wahrscheinlich das gesagt, was sie hören wollen. Bei Gott kriegen wir das zu hören, was wir hören sollen. Und das ist auf jeden Fall besser. Die Offenbarung ist voll mit vielen Symbolen, gerade jetzt auch heute in dem Text, noch in dem letzten Text, sind sehr viele Symbole drin. Warum gibt es eigentlich so viele Symbole in der Offenbarung? Es gibt mehrere Gründe, habe ich schon genannt, auch einen anderen. Wenn Kinder lesen und rechnen lernen, dann haben sie ganz viel mit Bildern zu tun. So die ersten Bilderbücher, wo die Kinder was sie begreifen sollen, sind voll mit Bildern, weil sie Worte nicht lesen, nicht verstehen können. Da gibt es dann Früchte, Autos und andere Dinge, um ihnen deutlich zu machen, worum es geht. Symbole für Kinder. Symbole sind so eine Brücke, die sie auch die Offenbarung uns bietet, in der Jesus uns durch Johannes mitteilt, was für uns wichtig ist, was wir erkennen sollen, vielleicht erkennen können. Er sagt uns nicht alles, was wir gerne wüssten, aber alles, was wir wissen müssen. Da wir Gott nicht sehen und auch nicht verstehen können und Dinge aus der Zukunft schwer zu beschreiben sind, macht er es mit Bildern, Symbolen, die uns die Zusammenhänge in einer Art deutlich machen, wo wir es versuchen können herauszubekommen. Die Schwierigkeit, dass Johannes das vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat, mit dem Wissen von damals, und wir versuchen müssen, was er damals schon wusste und gesehen hat, was wir heute erleben, beziehungsweise auch Dinge zu beschreiben, die wir selber noch gar nicht kennen, die noch in unserer Zukunft liegen, habe ich schon ausgeführt. Das ist immer eine andere Schwierigkeit, die damit auch zusammenhängt. Der Rückblick zu den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 4 und 5, hat sie ein wunderschönes Bild, wenn ihr das aufgedröselt haben wollt. In der Predigt vom letzten Sonntag ist das aufgedröselt in alle Einzelheiten, wie sie zusammensetzt, ist ein Blick in die Machtzentrale der Welt. Es ist ein Blick, den Gott uns eingibt an die höchste Stelle, an die Instanz, wo die ganzen Entscheidungen fällen. Aber alles in der Offenbarung geschieht. Hier kommt es her. Und dort, wenn wir dort hineinsehen, sieht man dort das geschlachtete Lamm, steht inmitten der Gemeinde des Alten, des Neuen Testamentes, 2x12 Älteste, Jesus in der Mitte. Ein gläsernes, kristallenes Meer spiegelt die Herrlichkeit vor dem Thron. 7 Feuerflammen stehen für die 7 Geister Gottes vor dem Thron. Donner, Blitze, Stimmen vom Thron bezeugen seine Macht. Es gibt 4 Wesen, Löwe, Stier, Adler und Mensch, rundum mit Augen zeigen uns das umsichtige Wirken Gottes, der alles sieht. Wie gesagt, das ist nur eine kurze Zusammenfassung von der letzten Predigt. Dazu eine Buchrolle mit 7 Siegeln. Und ein verzweifelter Engel, weil keiner da ist, der die Erlaubnis hat, die Siegel zu öffnen. Doch das Lamm auf dem Thron wird entdeckt. Die Ältesten weisen darauf hin, die von diesem Lamm gerettet sind. Er ist der Einzige, der würdig ist, die Buchrolle mit 7 Siegeln zu öffnen. Er hat durch Leiden und Sterben die Berechtigkeit erhalten, den Inhalt zu öffnen. Aber 2 Vorbemerkungen, bevor ich in den Text einsteige. Die Kapitel 6 und 7 beschreiben die Öffnung der ersten 6 Siegel, die sehen wir uns gleich an. Aber der Inhalt des Buches ist erst nach der Öffnung aller 7 Siegel zugänglich. Also heute sehen wir sowas wie eine Überschriftensammlung über das, was sich dann in dem Buch des Weiteren entfalten wird. Vielleicht sowas wie eine Art Inhaltsverzeichnis. Und noch eine zweite Vorbemerkung, wo ich am Anfang auch schon einmal darauf hingewiesen habe, die Morgenländer, oder der Morgenländer denkt und erzählt anders als der Westeuropäer. Unser Denken ist vom Chronologischen geprägt. Wir fangen an, das ist da, und dann wollen wir Punkt für Punkt möglichst sekundengenau den Ablauf haben, wie alles geschehen ist. Und wenn man hat vergisst was, dann wird es gleich in Frage gestellt, warum war das denn beim ersten Mal nicht dabei? Was hast du da hierbei gedacht? Was hast du dir nachher überlegt? Und dann kommt gleich so ein Zweifel auf. In der Bibel ist das anders. Der Morgenländer denkt und erzählt anders. Und wir merken es schon im ersten Kapitel, schon bei der Schöpfungsgeschichte, gibt es zwei Berichte. Der erste Bericht sagt, wie alles gemacht ist, Gott gemacht hat in 6 Tagen. Und im zweiten gibt es dann Details, die nachgeliefert werden. Und das ist das typisch orientalische Denken, das uns auch in der Offenbarung begegnet, dass wir einmal so eine große Überschrift, einen großen Überblick haben. Und dann gibt es viele Details, die das nach und nach entfalten. Und so beschreibt die Offenbarung mehrfach die Zeitspanne von Golgatha bis zum jüngsten Gericht, manche anderen Stellen von noch früher. Und wir kommen nicht weiter, wenn wir versuchen wollen, das nur so europäisch denkend auf einen Zeitstrahl zu bringen. Uns muss bewusst sein, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Seitdem Jesus aufgefahren zum Himmel den Heiligen Geist gesandt hat, läuft die Zeit auf sein Wiederkommen hin. Das ist die Endzeit. 2000 Jahre lang lebten also Christen schon vor uns in der Endzeit und wie viele es nach uns noch sein werden, wissen wir nicht. Die Geschichte wird wieder und wieder erzählt bei den Morgenländern. Habt so eine Spirale als Vergleich im Hintergrund, hat eben so einen Zeitstrahl, so eine Spirale, die das nochmal deutlich machen soll. Die unterschiedliche Erzählweise ist, aber letztlich müssen wir das nur bewusst, uns das nur bewusst machen. Auch die Offenbarung beschreibt nun die Zeitspanne mehrfach. Ich habe mich von klein auf eigentlich, seit Jugendlichen, im Jugendalter immer wieder mit Offenbarung beschäftigt, unzählige Bücher auch darüber damals gelesen und gemerkt, vieles, was sehr gut erklärt ist, ist nie eingetroffen, ist ganz anders geworden, sondern man muss immer wieder neu hingucken. Und ein Schlüssel, der mir aufgefallen ist, ich habe es entnommen aus dem Buch Zukunft, Hoffnung, Bibel, leider vergriffen, muss sehr wertvoll sein. Es gibt noch 2 gebrauchte für 160 Euro zu kaufen. So ein kleines Büchelchen, also nicht so klein ist es nicht. Aber da wird ein bisschen auch mal aufgedröselt. Die Folien könnt ihr gerne auch hinterher haben, wer es haben möchte. Das ist ein bisschen aufgedröselt, dass nicht unbedingt dieser Zeitstrahl, ich sage jetzt nicht unbedingt, weil ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Und es gibt zwei Auslegungslinien eigentlich. Die eine ist wirklich linear sehen, Punkt für Punkt. Und eine zweite, die sagt, es sind Wiederholungen. Und da gibt es so Mischformen zwischendrin. Deswegen lege ich mich persönlich da auch nicht fest und ich sage das, wie ich sehen kann. Und möchte einfach immer wieder Mut dazu machen, dass wir die Bibel nehmen, vergleichen, was passiert da gerade wirklich. Und ein Hinweis ist eben, das wird hier angeblendet, dass die Gerichte sich wiederholen, die im kommen. Offenbarung 8 und Offenbarung 16, die Schalengerichte, ich lese nicht alles vor, sind ja einige Parallelen drauf, sodass deutlich wird, es wieder, kann sich wiederholen und wird dabei immer stärker. Das ist für mich die plausibelste Erklärung an dieser Stelle, ausgehend davon, dass Jesus, der über das Ende der Welt ja auch gesprochen hat, Matthäus 24, wenn wir das nachlesen, spricht er von Wehen. Und Wehen haben immer das Ansicht, dass sie sich steigern. Es gibt andere ruhige Phasen, steigende Phasen. Es wiederholt sich und es wird stärker und am Ende kommt der Herr in der Offenbarung, weil Wehen das Kind. Und deswegen ist das für mich eine gewisse Logik da drin, wenn man jetzt sieht, diese beiden Posaunen- und Schalengerichte, die noch kommen werden, zu vergleichen, dass man merkt, vieles wiederholt sich, verstärkt sich dann aber genau. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe gleich im Einzelnen drin, wenn es hier heißt, ein Drittel der Meere wird zu Blut in Offenbarung 8, dann ist es in Offenbarung 16 das ganze Meer, das zu Blut wird. Dann heißt im ersten Teil ein Drittel der Flüsse, am Schluss alle Flüsse. Ein Drittel der Gestirne verdunkelt, später die Sonne versenkt die ganzen Menschen. Einmal ist von Heuschrecken, die Menschen quälen, die reden, und einmal, dass Menschen noch Schmerzen erleiden. Es gibt also diese Steigerung da drin. Wie gesagt, ich möchte mich nicht darauf festlegen, dass das genau so ist. Es ist für mich plausibel, aber es gibt auch viele Plausibilitäten, die anders sehen. Und deswegen lade ich euch ein, einfach selber euch dann auch immer wieder Gedanken zu machen und sagen, wo sind wir da, was steht da? Auf jeden Fall fällt auf, wir werden es gleich merken, an der einen oder anderen Stelle, dass wir eigentlich mitten in dieser Zeit schon drin leben. Damit komme ich zur Offenbarung 6. Ich gehe jetzt die Offenbarung 6 in kleinen Stücken durch. Das Kapitel 7 werde ich nur als Ende einmal zusammenfassend machen. Offenbarung 6, die Verse 1 und 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, die mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend um zu siegen. Das erste, was auffällt, ist dieser Imperativ, komm. Wenn von dem Thron jetzt gesagt würde, jetzt greife ich dort ein, jetzt mache ich dort einen Angriffsakt. Trump hat gesagt, wir gehen jetzt dahin. Geh. Hier steht, komm. Vielleicht ein Beispiel, wer Tiere hat, wer Hunde hat. Unsere Tochter hat seit einem Jahr einen Hund. Da erleben wir es auch. Der will alles Mögliche. Und sie sagt, nein. Stopp. Wenn die Hunde schön erzogen sind, klappt das gut. Und irgendwann, komm, jetzt darfst du. Also wie sie ihn dazu erzogen hat, mit Essen und so weiter, stand zwar da, nein, musste lernen, wenn sie sagt, komm, dann durfte. Er wollte die ganze Zeit, er will, stopp, ich halte es zurück, bis der Zeitpunkt gekommen ist. Und so wird das hier auch. Das, was jetzt vom Thron her kommt, wo wir oft den Eindruck haben, Gott wird jetzt brutal, er greift die Menschheit ein, er stellt das an, kann man ganz anders sehen. Das sind Mächte, der Satan, der möchte die ganze Zeit die Welt hier zerstören und durcheinander bringen und das auch macht. Aber er wird zurückgehalten, bis jetzt dieser erste Reiter sagt, komm, gesagt bekommt, komm. Jetzt halte ich das dich nicht mehr zurück. Jedenfalls wird deutlich, Gott ist der Herr allen Geschehens. Er bringt nicht das Unheil, er ruft es nicht heraus, er fordert es auch nicht heraus, sondern er lässt es zu, er greift nicht mehr ein. Er zieht sich in seinen Schutz zurück. Und die kommenden Siegel bezeigen, wie Gott nicht mehr für den Frieden, die Versorgungssicherheit, manches anderes sorgen wird. Gericht bedeutet nicht immer, dass Gott aktiv eingreift. Manchmal tut er im Rückzug, er hält einfach das Böse nicht mehr auf. Er stoppt nicht mehr eine Menschheit, die sich in alle möglichen Verirrungen verlaufen hat, sondern lässt sie ihren Willen tun, er lässt es einfach laufen. Irgendwie erinnert mich das sogar ein Stück weit an unsere Zeit, die wir derzeit erleben. Rein politisch gesehen kann man es deutlich machen, Trump hat geäußert, er zieht alle Soldaten aus Europa ab. Ihm war es einfach leid, dass die Europäer nicht so gemacht haben, wie er wollten, sonst sie auch ungeschickt verhalten. Was manche Äußerungen denken, hat gesagt, nö, ich ziehe meine Schutzmacht ab. Und wir wissen nicht, was kommt. Er hat uns damit nicht den Krieg erklärt. Aber was daraus werden wird, wissen wir nicht. Merkt dieses Bild? Da ist einer, der ist als Schutzmacht da und sagt, egal jetzt, wie man von Trump halten, ich will nicht sagen, dass er der Gute an dieser Stelle überall ist, aber diese Vorgehensweise, da ist die starke Macht, die sagt, dann ziehe ich mich eben zurück. Und schon wird es schwierig. Schon die Frage, wie es um unsere Sicherheit gestellt. Und wenn wir auf uns losgelassen werden, wenn die Menschen das Gute nicht mehr erleben, das Gute sich zurückzieht, merkt man an vielen Stellen, welche Wirkungen das hat. Ich merke es an, zum Beispiel, wenn es um Israel oder die Bibel geht. Auch die Kirchen schützen da nicht mehr, greifen nicht mehr ein. Sie befördern das teilweise. Und das Wort Gottes ist die einzige Schutzmacht, die wir haben. Unsere einzige Waffe nach der Waffenrüstung. Und wenn wir die nicht mehr einsetzen, wenn wir Gott nicht mehr einsetzen, wenn wir das alles hinten anstellen, wenn wir seine Wahrheit nicht mehr gelten lassen, dann hat die Lüge freien Lauf. Und dann merken wir, was passiert in unserer Gesellschaft, wenn man, zumindest meine Beobachtung, durchaus nicht mehr mit einem freundlich befreundet sein kann, wenn man eine andere Einstellung zu bestimmten Themen hat. Dann wird es zum Feind. Weil die Wahrheit nicht mehr möglich ist, weil sie jetzt alles, ich glaube, Gott sich da einfach zurückgezogen hat, uns machen lässt. Alles hat nur ein Ziel. Das muss es auch bewusst sein, wenn wir vom Thron her denken. Alles, was auch passiert und alles, was vielleicht auch Angst machen wird in den kommenden Kapiteln, hat diese eine Überschrift: Der Sieger bereitet seinen Triumph vor. Weil Jesus sitzt auf dem Thron. Das Lamm ist auf dem Thron. Das Lamm hat überwunden. Das Lamm ist der Sieger. Und jetzt geht's auf die Zielgerade. Kommen wir zum weißen Pferd. Wer sitzt drauf? Zuerst könnte man vielleicht meinen, Jesus weiß, sauber, sündlos, siegend. Kann es aber nicht sein, der sitzt ja auf dem Thron. Die Gemeinde? Wäre auch ein schönes Bild, passt aber nicht zu den kommenden Pferden. Dieses weiße Pferd, die Farbe weist auf Anführer, auf Könige hin, auf Herrscher. Und sein Auftrag ist es, er führt das Unheil an. Und aus dieser Perspektive gesehen, dass es um Unheil geht, das sich aber schön darstellt, weiß darstellt, sind das wahrscheinlich Antichristusse. Jesus sagt, es werden viele Verführer, viele Antichristen, Antichristusse kommen. Es sind Menschen, Anführer, die tarnen sich mit Licht. Und jetzt hört, wie man das beschreiben kann. Sie versprechen Lösungen, radikale Verbesserungen, aber tun das Gegenteil. Sie verführen Menschen durch große Versprechungen, werben ihr Vertrauen und es wird immer schlimmer. Letztlich bringen sie das Böse zum Sieg. Ich glaube nicht, dass wir das in den letzten Auswüchsen schon erleben, aber ich kriege so langsam eine Vorstellung, wie das einmal aussehen kann. Der Siegeskranz des Bösen. Das Böse scheint zu siegen, ist hier, wenn es den Siegeskranz hat. Bogen, kann man fragen, sind die vorigen Pfeile der Anfechtung auch aus der Waffenrüstung herausgezogen. Man kann vieles überlegen. Aber letztlich geht es darum, Jesus warnt uns gerade im Blick auf die Endzeit vor allem vor der Verführung. Jesus warnt nicht vor dem, was kommt, er warnt vor der Verführung. Und hier beginnt der Siegeszug der Verführung. Es ist ein Zeichen unserer Endzeit. Das Böse siegt, das Böse übt eine Faszination aus. Und ich glaube, anders kann man sich die ganzen Genderverirrung, Verkehrtheit und einiges mehr unserer Gesellschaft auch nicht erklären. Die Verführung. Das Mutmachende daran ist, das erste Siegel ist ein Hinweis an uns, verzweifle nicht an der Ungerechtigkeit. Sie geht vorüber. Lebe mit Jesus, er bereitet damit sein Kommen vor. Und suche auch nicht Gerechtigkeit und Heil in dieser Welt, das geht's erst danach. Das zweite Siegel. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus, ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Auch hier wieder merkt ihr dieses Komm. Gott aktiviert nicht das Böse, er gibt nur wieder eine Schutzfunktion auf. Die Folge davon demonstriert uns nun das feuerrote Pferd. Das heißt, es nimmt den Frieden Gottes, die Friedensstifter, die sich noch um Frieden bemühen. Ich erinnere mich an meine Jugend und als junger, vor vielleicht 30 Jahren auch noch, als ich den Eindruck hatte, dass Politik sich um Frieden bemühte, egal von welcher Seite die Gesinnung, die Einstellung war. Ich habe den Eindruck, heute ist das nicht mehr so. Bis dahin, dass manche mutwillig Krieg riskieren. Zeichen der Endzeit. Dieses Pferd bringt Krieg, bringt Mord und Totschlag. Mit einem großen Schwert werden Menschen abgestochen. Kriege, Terror, Schlachten, wie es hier genannt wird, Unfrieden in allen Beziehungen. Ich lese nochmal die Wirkung vom Loslassen des Pferdes. Es nimmt den Frieden. Automatische Folge, wenn Gott seinen Frieden zurückzieht. Es bringt Krieg. Die Folge, wenn der Frieden nicht mehr da ist, Daraus wird Mord und Totschlag. Mit einem großen Schwert werden Menschen abgestochen. Das Leben hat keinen Wert mehr. Das menschliche Leben. Ein Wal hat mehr Chancen. Oder ein Wolf. Das lesen wir Tag für Tag in den Medien, das sehen Sie im Fernsehen, im Internet. Unfriede, Hass, Lieblosigkeit, sobald eine andere Meinung vertreten wird. Anschläge und Angriffe auf alles und immer mehr auf das, was gut ist, von Gott kommt. Ich habe gerade bis die Lebensrechtsorganisation, die schon wieder auch mit einem Anschlag zu kämpfen hatte, wo das ganze Haus beschmiert wurde. Andere, die Evangelisation machen, werden angegriffen. Ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Bei den Schwertern, entschuldigt, wenn ich diese Bemerkung mache, fällt mir auf, dass momentan die kleinen Schwerter ganz besonders beliebt sind. Die ganzen Messerstechereien, die es überall gerade gibt, ist ganz immer richtig sicher. Wir können es ahnen. Wenn ich in andere Länder gucke, würde ich sagen, die erleben es viel stärker wie wir. Aber wir können es ahnen. Und wir halten fest, auch hier Gott sendet nicht aktiv das Böse, er hält es nur nicht länger zurück. Das dritte Siegel. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und auf dem Öl in dem Wein füge, und dem Öl in dem Wein füge keinen Schaden zu. Dieses Pferd bringt Hunger und Ungerechtigkeit. Der Lohn eines Tages für ein einziges Brot, wenn man es umrechnet. Damit ist es unmöglich, eine Familie zu ernähren. Wie schnell die Preise explodieren können, haben wir in den letzten Jahren manches Mal live erlebt. Und nicht nur das Klopapier ist knapp geworden. Das geht doch in ein paar Öl plötzlich weg. Dinge, die ihr vorher so ich nicht kann, den kriegt es hier schon. Weizen und Gerste stehen für die Grundnahrungsmittel, die hier plötzlich unbezahlbar teuer werden. Aber auf der anderen Seite, die Luxusgüter, Öl und Wein, die bleiben unangetastet. Das Böse, nicht der Gute, zeigt hier seine Macht. Die Folgen des schwarzen Pferdes, das Leben für den normalen Bürger wird unbezahlbar. Armut, Not, Leiden sind unmittelbare Folgen, wenn die Reichen immer reicher werden, es sich weiterhin den Luxus von Öl und Wein leisten können. Das funktioniert über einen perfekten, gelebten Egoismus. Eine andere Beschreibung dafür. Wenn wir das so sehen, wer kann dann noch sagen, wir leben zurzeit, keine Endzeit, wir können nicht uns vorstellen, was Endzeit ist. Und wisst ihr, eins muss uns auch bewusst sein, noch bremsen die Kinder Gottes diese Entwicklung, weil sie da nicht mitmachen. Jeder, der nicht mitmacht, jeder, der Stopp sagt, ist einer, der bremst, der anderen nochmal ein schlechtes Gewissen macht, auch wenn es vielleicht böse Äußerungen gibt. Solange wir als Kinder Gottes noch da sind, wird das auch noch gebremst. Kommen wir zum vierten Siegel. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Jetzt erscheint das ein fahles Pferd. Kann man sich leicht vorstellen, das ist ein Bild für den Tod. Es bringt Seuchen, alle möglichen Variationen von Grippeviren, Krebs. Plötzlich taucht das ganz stark auf. Auch wilde Tiere kommen wieder und töten. Ein Ausleger meinte dazu, als Folge dessen, wenn ein Drittel der Weltbevölkerung schon weg ist, haben die viel mehr Platz, sich auszubreiten. Vielleicht eine Erklärung. Eine andere Erklärung, die mir auch ganz plausibel erscheint, wir legen sehr viel Wert auf das Leben von Wölfen. Ob ich es hier mitbekommen habe, weiß ich nicht. In der Grafschaft Bentheim, wo wir jetzt leben, da wurden halt von zwei Nächten mehr als 50 Schafe gerissen. Die hatten alle ihren Schutzraum, wie die EU ihn gerade so genehmigt, alles eingesetzt. Trotzdem einfach 50 Tiere weg. Und dann wurden zwei Wölfe mit dem Abschuss freigegeben. aber schon zurückgezogen, weil dagegen geklagt wurde. Man darf den Wölfen ja nicht ans Dick. Wenn man sich weiter ausmalt. Ich sage nur, was wir heute erleben und was wir in der Offenbarung lesen. Ich sage nicht, dass das diese Endzeit der letzten Auswirkungen ist. Aber wenn ich das Bild von den Wehen habe, dann kann uns das, soll uns das Mut machen. Wir sehen, ja, Jesus dann wirken. Uns wird noch schlimmer kommen. Lass uns darauf einstellen, uns freuen, dass Jesus kommt. Und der wird uns durchbringen, das hat er auch versprochen. Die zwei Beispiele sollten nur verdeutlichen, wie unterschiedlich die Wege sein können, auf denen der Tod so brutal ins Leben eingreift. Man mag jetzt sagen, dass aus der himmlischen Zentrale vom Thron Gottes die Tötung von 25% der Menschheit angeordnet wird. Aber man kann auch sagen, vielleicht wäre das die korrektere Beschreibung, dass Gott 75% der Menschheit noch schützt. Und sagt, hey, ich will, dass ihr noch umkehrt, ich gebe euch noch eine Chance. Das ganze Alte Testament, das in Israel ging, ging es immer darum, im Gericht war, sind Menschen gestorben. Und Gott sagt, aber der Rest soll. Das ist die Chance, die Gott gibt. Ich möchte auch hier auf dem Wagen so sehen, dass Gott sagt, ja, ihr sollt sehen, was rauskommt, wenn ihr ohne mich weitermacht. Aber ich gebe euch immer noch die Chance zur Umkehr. Nur wer Gott los sein will, wird ihn auch am Ende los sein. Das fünfte Siegel. Ab Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelenlehrer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das fünfte Siegel öffnet uns unseren Blick auch in den Bereich zwischen Tod und Auferstehung. Es zeigt uns, wie wir oder wie die auch, die Jesus lieber als ihr eigenes Leben hatten, für ihn gestorben sind, ungeduldig werden. Die Blutzeugen sehen, dass immer mehr Menschen abgeschlachtet werden und Gott scheinbar tatenlos zusieht. Eine kleine Nebenerkenntnis an dieser Stelle, die ich auch interessant finde. Wir sehen, dass diesen Zwischenzustand, von dem wir nicht viel aus der Bibel erfahren, aber schon eine Form der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Man kann mit Gott reden, Gott antwortet und Gott reagiert sogar darauf. Ähnlich sagt Jesus im Gleichnis vom reichen Mann am Lazarus. Auch das ist eine Kommunikation zwischen Gott und den Betroffenen möglich. Auch da gibt es eine Kommunikation und eine Nebenerkenntnis. Wir lesen hier auch, wie sich die Aussage aus Johannes 10 bestätigt, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Die Blutzeugen haben ihr menschliches Leben verloren. Die neuen Körper haben sie hier noch nicht, aber sie leben dennoch in einer ungetrennten Gottesbeziehung. Das Leben, das Jesus gegeben hat, endet nicht. Es ist noch nicht vollendet, aber die Gemeinschaft mit Gott findet kein Ende mehr. Und sie bekommen ja auch offensichtlich mit, was auf der Erde alles abgeht. Und sie fragen nicht nur sich, sie fragen auch ihren Gott und Herrn und sagen, wie kannst du das zulassen? Die Seelen hier unter dem Altar, die Blutzeugen, fragen, wann Gebieter, wörtlich steht dort Despot, also Gebieter, wann Gebieter wird deutlich, dass du der Gebieter bist? Eine logische Frage. Weil Jesus, wir sehen dich auf dem Thron, du hast alles gemacht, wann zeigst du es auf der ganzen Welt? Wie lange noch? Gottes Uhren ticken anders und ich fürchte, es bleibt bis zur Ewigkeit so. Dass wir als Menschen damit unser Problem haben werden, dass Gott nicht unseren Zeitplan hat. Aber auch das steckt dahinter, Gott will noch retten. Die Zahl der Geretteten ist noch nicht voll. Auf die wartet Gott noch. Und trotzdem hört Gott auch in dieser Lage und er erhört sogar das Gebet, die Worte seiner Leute. Zunächst gibt er die Antwort bald. Standardantwort würde ich sagen, wenn ich Jesus frage, wann ist es soweit? Bald. Wirst du schon sehen. Bin es ja auch zu hören. Aber er gibt auch weiße Kleider schon. Er sagt, hey, ihr sollt nicht weiter so einfach unter Altar liegen. Ihr seid dabei. Ihr habt diese Reinigung. Das Zeichen der Rechtfertigung. Ich denke an das Gleichnis, wo dem Jesus erzählt, dass die weiße Kleider bekommen, die eingeladen sind zum Fest. Dass man ohne dieses weiße Kleid nicht reinkommen kann. Und hier gibt es diese weißen Kleider. Jetzt sagt ihnen, hey, es geht weiter. Ich soll es auch schon merken. Finde ich total ermutigend an dieser Zeit, an dieser Stelle. Zeichen unserer Endzeit. Wir werden Gott nie ganz verstehen, aber Gott lässt immer mit sich reden. Das wird nicht aufhören. Andere Frage, die sich mir da stellt, leisten wir unseren Beitrag dazu, damit es nicht noch länger dauert? Gehen wir hin und machen Menschen zu Jüngern? Bis wann? Wie lange dauert das noch, lautete die Frage. Wie lange zeigst du dich nicht als Herrscher? Warum beendest du als Gebieter nicht dieses ganze Elend? Wie lange willst du noch gnädig, barmherzig und von großer Geduld sein? Wann ist das Maß voll? Und Gott wartet auf die Vollzahl. Es ist noch Platz. Geht an die Hecken und Zäune, mein Haus muss voll werden, heißt es im Gleichnis. Eine Frage drängt sich bei mir auf, wenn ich das so lese. Diese Frage blende ich gleich ein. Wir können es eine kurze Auszeit mal nehmen, der jeder für sich darüber nachdenken kann. Die Frage, leiste ich meinen Beitrag, dass die Vollzahl im Himmel erreicht wird? Wir haben den Auftrag, Jesu in dieser Welt zu wirken. Lebe ich bewusst und zeugnishaft, also so, dass alle Menschen sehen, dass ich für Jesus lebe? Oder dauert das alles auch wegen meiner, wegen unserer Gemeinde Prioritäten so viel länger? Scheue ich die radikale Nachfolge, weil, haben wir gerade gelesen, sie den Tod dort deuten kann? Das mag ich ja auch nicht unbedingt. Wie sieht das aus, dass Jesus wiederkommen wird? Hier wird man eine Menge Zeit, jeder für sich darüber nachzudenken. Wer möchte, kann die Folien nachher mit seiner Adresse geben, E-Mail-Adresse schicken, die Folien weiter. Oder auch dieses Bild, dann kann man, wenn man möchte, sich nochmal weiter darüber Gedanken machen. Ich mache mal weiter. Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah als das erste, nämlich sah als das sechste Siegel, als es das sechste Siegel öffnete. Und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das alles zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen, die Obersten und die Reichen, die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Auch hier finden wir wieder den Rückzug Gottes, der weiter ins Unglück stürzt. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. und trägt alle Dinge, das ganze Weltall, alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das Ausführliche kann man es nachlesen, Kolosser 1, 15 bis 17. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Da heißt es, nicht nur diese Welt ist durch das Wort, Jesus das Wort geschaffen, er hält es auch. Er hält diese Welt, er schützt diese Welt. Darum konnte er auch die Garantie geben, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Sommer und Winter, Frost und Hitze und so weiter. Er kann die Garantie geben, weil er dafür steht, den Schutz dafür gibt. Und jetzt lesen wir in Offenbarung, als die Menschen nicht wollen, und selbst ein Viertel weg ist, und immer noch nicht wollen, so geht es ja weiter, wird noch detailliert in anderen Kapiteln, zieht auch dort seinen Schutz zurück. Und dann gerät das Gleichgewicht des Weltalls aus den Fugen, weil alles durch Jesus zusammengehalten wird. Die Schöpfung neigt sich dem Ende zu. Ein letztes großes Erdbeben, die Sonne wird dunkel, verliert ihre Kraft. Der Mond wird rot wie Blut, Sterne fallen wie reife Früchte vom Himmel. Der Himmel wird wie eine Buchrolle zusammengerollt, es bleibt nur noch ein schwarzes Loch übrig. Alle Kontinente und Berge werden verrückt, keinen festen Boden unter den Füßen. Man könnte jetzt Punkt für Punkt ausmalen, wie schrecklich das ist, brauchen wir nicht. Können wir uns auch so vorstellen. Aber was wir sehen und was wir eigentlich im Prinzip wissen sollten, aller Glanz dieser Welt ist Verblendung, die unvorstellbar schnell verschwinden wird. Jetzt erinnert euch an die Jahreslosung, das Bild, das ich jetzt verbreitet habe, wie das Weltall in eine Tonne geklopft wird. Das steckt dahinter. Beachte auch die Reaktion der mächtigen Gottlosen. Vom große Töne spucken bleibt die Flucht in die Berge und der vergebliche Wunsch, einen Ausweg zu finden, um doch noch an Gott vorbeizukommen. Auch da wird es in späteren Kapiteln viel detaillierter. Jedes Siegel steht hier für einen Rückzug Gottes. Mit jedem Siegel akzeptiert Gott den Wunsch der Menschen weiter, die ohne ihn leben wollen. Mit jedem Siegel demonstriert Gott der Welt, wohin das Leben ohne ihn führen und wie es enden wird. Es wird schlimmer und schlimmer. Gleichzeitig bekommen auch seine Nachfolger, weiße Kleider, erleben bereits befreite Gemeinschaft mit Gott, sind erlöst. So wie es jetzt das 7. Kapitel andeutet, von dem ich größtenteils einfach noch lesen möchte. Wenn es auch einen könnt ihr mitlesen. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe, auf der Erde noch auf dem Meer noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und sagte, schadet nicht der Erde noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Nach diesem sah ich eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unseres Gottes, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher kommen sie? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Landes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und auf dem Thronsitz wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Blut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das sehe ich in Offenbarung 21 nochmal. dass Gott alle Tränen abwaschen wird. Hier haben wir noch einmal die symbolische Zahl 144.000, 12 Stämme mal 12 Apostel, 144. 1000 ist auch ein Symbol für eine große Menge aus dem Volk Israel. Ich glaube, diese Zahl soll einfach symbolisieren, das Ziel ist erreicht. Alle sind da. Dazu eine unbezählbare Schar aus allen Ländern und Sprachen, ebenfalls mit weißen Kleidern. Die Erfüllung der Verheißung Abrahams ist eingetroffen. Unzählbare Nachkommen aus allen Völkern. Und gemeinsam stehen sie in der befreiten und jubelnden Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind mit den 6 Siegeln fast durch, es werden Wiederholungen und Ergänzungen folgen, wie ich sagte, doch die Botschaft bleibt unverändert. Gott bewahrt seine Leute, die ihm treu bleiben. Nicht vor dem Leid, aber durch das Leid hindurch. Und ich wünsche es uns und bete darum, dass in dem ganzen Chaos, das wir vielleicht noch erleben werden, zum Teil, wir schon sagen, ich verstehe nicht mehr, wie kann man so ticken, wie kann eine Gesellschaft so werden? Zu wissen, ja, Jesus hat es vorausgesagt. Aber ich möchte Jesus nach deinem Wort in dieser Gesellschaft, auch der Zeit zum Trotz liegen, dass Menschen an dir sehen, du bist eine Einladung, auch nur für sie. Diese Einladung gibt es, solange wir leben.